Ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran?
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 8. Vers der 66. Sure, der Sure Tahrim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ja, ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der ebenfalls voller guter Mahnung ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. O ihr, die ihr gläubig seid, kehrt zurück zu Gott in aufrichtiger Reue. Vielleicht wird Gott euch eure Sünden vergeben und euch in Paradiesgärten, in denen zu Füßen der Bäume Bäche fließen, eintreten lassen. An jenem Tag, da Gott den Propheten und die, welche ihm Glauben schenkten, nicht beschämt sein lassen wird. Ihr Licht wird zu ihrer Rechten und ihnen vorauseilen, und sie werden sprechen: O Herr, mach unser Licht vollkommen und vergib uns, denn du bist aller Dinge mächtig.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite farstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 16. April 2022, gleich dem 27. Farvardin 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe, so wird gesagt. Anschließend hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Imam Hassan. Friede sei mit ihm. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister im Gespräch mit Hamas Politbürochef. Das israelische Regime wird dem palästinensischen Widerstand nicht standhalten. Iranische Revolutionsgarden verurteilen zionistische Verbrechen in der Al-Aqsa-Moschee. Und Russland. Israel hat den Gazastreifen in ein Freiluftgefängnis verwandelt. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister im Gespräch mit Hamas Politbürochef. Das israelische Regime wird dem palästinensischen Widerstand nicht standhalten. Laut dem Außenminister der Islamischen Republik Iran ist das zionistische Regime zu schwach, um dem Aufstand und dem palästinensischen Widerstand standzuhalten. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat am Freitag in einem Telefongespräch mit Ismail Haniyeh, dem Leiter des Politbüros der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, allen palästinensischen Märtyrern und dem Widerstand Respekt gezollt und die Schändung der heiligen Al-Aqsa-Moschee durch das zionistische Regime scharf verurteilt. Israelische Streitkräfte griffen am Freitagmorgen Palästinenser in den Höfen der Al-Aqsa-Moschee an, verletzten mehr als 150 Palästinenser und nahmen mindestens 400 weitere fest. Der iranische Außenminister erklärte, dass die Ereignisse in der Al-Aqsa-Moschee den lebendigen und wachsenden Widerstand der heldenhaften und mutigen Menschen in Palästina und die Hilflosigkeit der Zionisten zeigen und fügte hinzu, heute ist der Widerstand im besten und das zionistische Terrorregime im schwächsten Zustand. Amir Abdollahian betonte, die Islamische Republik Iran unterstützt die Bildung eines einheitlichen palästinensischen Staates im gesamten historischen Land bis hin zur Hauptstadt Al-Quds Jerusalem. Der iranische Außenminister betonte auch die Fortsetzung seiner Konsultationen und diplomatischen Kontakte mit den Außenministern islamischer Länder fortzusetzen, um die Usurpationsaktion des Besatzungsregimes in Al-Quds zu verurteilen und zu stoppen, und bezeichnete den Angriff des zionistischen Regimes auf Gläubige und die Schändung der Al-Aqsa-Moschee als die negativen Auswirkungen der Normalisierung der Beziehungen der wenigen arabisch-islamischen Länder mit dem falschen israelischen Regime. Haniyeh schilderte auch die jüngsten Verbrechen in der Al-Aqsa-Moschee und erklärte, Palästina steht heute vor zwei Möglichkeiten, die Judaisierung der Al-Aqsa-Moschee zu akzeptieren oder sich dem zionistischen Regime zu widersetzen. Und das palästinensische Volk und die Widerstandsgruppen haben sich entschieden für den Weg des Widerstands entschieden. Der Leiter des Politbüros der Hamas lobte die Unterstützung der Islamischen Republik Iran für die heilige Sache der Befreiung Palästinas, der heiligen Stadt Al-Quds und der Al-Aqsa-Moschee und forderte die Ausweitung diplomatischer Konsultationen in islamischen Ländern, in der Organisation für islamische Zusammenarbeit OIC und dem UN-Sicherheitsrat, um die zionistische Aggression zu verurteilen und zu stoppen. Iranische Revolutionsgarden verurteilen zionistische Verbrechen in der Al-Aqsa-Moschee. Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran, SEPAR, hat das Aufkommen einer neuen Intifada und die Anwesenheit der jungen palästinensischen Generation auf dem Widerstandsplatz einen Albtraum für die Zionisten und ihre regionalen und überregionalen Unterstützer genannt. In einer am Freitagnachmittag abgegebenen Erklärung gaben die Revolutionsgarden bekannt, die neuen Aggressionen und Verbrechen des zionistischen Regimes gegen die Al-Aqsa-Moschee, die sich nach den Märtyreroperationen der treuen Mujahedin und der eifrigen palästinensischen Jugend in den letzten Tagen verstärkt haben, insbesondere im Herzen des Hauptquartiers des Regimes, zeugen von der Angst der Zionisten vor der Bildung einer neuen Intifada und der Vertiefung des Kampfes der palästinensischen Nation im Kontext der palästinensischen Jugend und Heranwachsenden und der Förderung der Kapazitäten und Fähigkeiten des antizionistischen Widerstands. In dieser Erklärung hieß es dazu weiter: Die Entweihung der heiligen Werte der Muslime und der Angriff auf die Al-Aqsa-Moschee während des heiligen Monats Ramadan, die von Militär- und Sicherheitskräften des zionistischen Regimes durch den Einsatz von militärischem Gerät und wilden Angriffen auf wehrlose palästinensische Kämpfer und Gläubiger durchgeführt wurden und zur Verletzung von mehr als 150 Menschen führten, sind zum Scheitern verurteilt. Dies werde außerdem keine Auswirkung auf den heroischen Aufstand dieser Tage der Mujahedin-Intifada haben, sondern werde die Zionisten vor ernstere Albträume und Herausforderungen stellen. Die Revolutionsgarden erklärten in dieser Erklärung: Zweifellos werden die Folgen dieser Aktion und der gefährlichen Verschwörung von denen getragen, die in islamischen Ländern sowie in den internationalen Menschenrechtsforen sind. Nach den muslimischen Freitagsgebeten ist es am Freitagmorgen in der Altstadt von Al-Quds, Jerusalem, zu heftigen Zusammenstößen zwischen der israelischen Polizei und Palästinensern gekommen. Israelische Sicherheitskräfte waren auf das Gelände der Al-Aqsa-Moschee eingedrungen, wo sich tausende Palästinenser während des muslimischen Fastenmonats Ramadan zum Gebet versammelt hatten. Russland. Israel hat den Gazastreifen in ein Freiluftgefängnis verwandelt. Das russische Außenministerium hat Israel für sein Vorgehen gegen Palästina kritisiert und erklärt, Tel Aviv habe Gaza in ein Freiluftgefängnis verwandelt. Das russische Außenministerium fügte hinzu, der Gazastreifen sei im Wesentlichen zu einem offenen Gefängnis geworden, in dem 2 Millionen Menschen seit fast 14 Jahren unter israelischer See-, Luft- und Landbelagerung ums Überleben kämpfen. Zur Erläuterung der Äußerungen des israelischen Außenministeriums über die Abstimmung zur Suspendierung der Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, UNHCR, der das israelische Regime unterstützte, erklärte das Ministerium: Tel Aviv nutzt die Krise in der Ukraine, um von der Palästinenserfrage abzulenken. In Bezug auf die israelische Besetzung stellte das Ministerium fest, dass der Weg des zionistischen Regimes zur Aufrechterhaltung der längsten Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg mit der stillschweigenden Zustimmung der westlichen Länder und der offenen Unterstützung der Vereinigten Staaten umgesetzt wird. Laut der amtlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu fährt das israelische Regime damit fort, die palästinensischen Gebiete illegal zu besetzen und einzuschleichen, entgegen zahlreicher Resolutionen des Sicherheitsrates und der UN-Generalversammlung, was dazu führte, dass mehr als 2,5 Millionen Palästinenser in abgelegenen Gebieten der Westbank leben, die praktisch von der Außenwelt abgeschnitten sind. In Fortsetzung ihrer brutalen Aktionen griffen die israelischen Sicherheitskräfte am Freitag auch die Innenhöfe der Al-Aqsa-Moschee und die Gläubigen an. Dieser Schritt löste weit verbreitete Empörung bei palästinensischen Gruppen und Persönlichkeiten aus, die den Schritt verurteilten und mit heftigen Vergeltungsmaßnahmen gegen die Verbrechen der Besatzer drohten. Aber die Europäische Union, EU, hat am Freitag eine Erklärung abgegeben, in der sie die jüngsten Gräueltaten des israelischen Regimes gegen die Palästinenser in der Al-Aqsa-Moschee nicht verurteilt, sondern lediglich ein sofortiges Ende dieser Gräueltaten forderte. Auch die Vereinten Nationen riefen beide Seiten zur Deeskalation auf. Ich fordere die Verantwortlichen auf beiden Seiten dringend auf, die Lage sofort zu deeskalieren und weitere Provokationen radikaler Akteure zu verhindern, teilte der UN-Nahostbeauftragte Tor Venusland in einer Erklärung mit. Iranische Revolutionsgarden beschlagnahmen im Persischen Golf ein Schiff mit 250.000 Litern geschmuggelten Treibstoff. Die iranischen Revolutionsgarden, Sepah, haben nach eigenen Angaben ein Schiff mit 250.000 Litern geschmuggelten Treibstoff im Persischen Golf beschlagnahmt, die zweite derartige Beschlagnahme in weniger als einer Woche. Dies teilte der Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der zweiten Marinezone der Revolutionsgarden, Ghulam Hossein Hosseini, am Freitag mit. 7 Besatzungsmitglieder des Schiffes wurden festgenommen und sollen bis zum Abschluss der Ermittlungen und des Gerichtsverfahrens in Gewahrsam bleiben, sagte Hosseini. Das Schiff und seine Besatzung würden während des Gerichtsverfahrens den zuständigen Behörden im Iran übergeben, fügte er hinzu. Er bezeichnete die Bekämpfung des Treibstoffschmuggels als eine der wichtigsten Aufgaben der Marine der Revolutionsgarden und sagte, das ist unsere oberste Priorität. Am 9. April sagte der Leiter der Justizbehörde der südiranischen Provinz Hormuzgan, Mojtaba Rahmani, auch, die Streitkräfte der Marine der Revolutionsgarden hätten ein ausländisches Schiff mit 220.000 Litern geschmuggelten Treibstoff im Bezirk Parsian südlich von Hormuzgan beschlagnahmt. Angaben zur Nationalität des beschlagnahmten Schiffes machte er nicht. Der Vorfall ereignete sich nach einer Reihe von Beschlagnahmungen von Schmugglerschiffen in den Seewegen zum Persischen Golf, wo ein großer Teil des weltweiten Öls gefördert und verschifft wird. Die iranischen Revolutionsgarden gaben im November 2021 die Festnahme eines ausländischen Bootes mit 150.000 Litern geschmuggelten Diesels und die Festnahme von 11 ausländischen Besatzungsmitgliedern bekannt, ohne weitere Einzelheiten preiszugeben. Die Marine der Revolutionsgarden hat mehrere Angriffe auf iranische und ausländische Tanker vereitelt. Die Elite-Gruppe veröffentlichte kürzlich detaillierte Aufnahmen ihres Vorgehens am 25. Oktober gegen einen amerikanischen Piraterieakt, der auf eine iranische Treibstofflieferung abzielte. Amerikanische Streitkräfte hatten den Tanker, der eine Ladung iranischen Öls im strategisch wichtigen Oman-Meer transportierte, beschlagnahmt und seine Rohölladung auf ein anderes Schiff umgeladen. Die Revolutionsgarden führten daraufhin eine maritime Operation gegen das zweite Schiff durch, indem sie das Schiff in Richtung iranischer Gewässer steuerten. Iran reagierte auf die Zwangsabschiebung der in England ansässigen Asylbewerber nach Ruanda. Das Außenministerium der Islamischen Republik Iran hat die geplante Zwangsabschiebung der in England ansässigen Asylbewerber nach Ruanda als einen Versuch Londons bezeichnet, sich ihrer internationalen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten zu entziehen. Said Khatibzadeh, Sprecher des iranischen Außenministeriums, sagte am Freitag, die zwangsweise Abschiebung von in Großbritannien lebenden Asylbewerbern nach Ruanda verstoße gegen Geist und Text der Flüchtlingskonvention. Der Außenamtssprecher der Islamischen Republik Iran unterstrich, der angekündigte Plan der britischen Regierung, ihre eigene Verantwortung gegenüber Asylbewerbern einem Drittland zu übertragen, setzt die Asylsuchenden der Gefahr der Verletzung ihrer in den Asylkonventionen und Menschenrechtsverträgen verankerten Rechte aus und ignoriert vollständig menschliche und moralische Dimensionen. Khatibzadeh lehnte die Kommodifizierung und erniedrigende Behandlung von Asylbewerbern, die gegen die Menschenwürde verstoßt, ab, verwies auf die Aufnahme von Millionen von Flüchtlingen durch die Islamische Republik Iran und sagte, der Plan der britischen Regierung, Asylbewerber abzuschieben, kommt zu einer Zeit, in der Großbritannien und andere westliche Länder die Bemühungen der Islamischen Republik Iran, Millionen von Flüchtlingen und Asylbewerbern zu verwalten und zu versorgen, immer ignoriert haben. Die britische Regierung versucht, Migranten während der Prüfungszeit ihrer Asylanträge in das afrikanische Land Ruanda umzusiedeln, um dem wachsenden Trend der illegalen Einwanderung über den Ärmelkanal entgegenzuwirken. Die britische Regierung kündigte an, dass die erste Gruppe von Asylsuchenden wahrscheinlich in den nächsten Wochen von Großbritannien nach Ruanda umgesiedelt wird. Der britische Premierminister Boris Johnson hat den Schritt, dessen rechtliche Auswirkungen unklar sind, als Reaktion auf die bösen Schmuggler bezeichnet, die das Meer in einem Friedhof für Migranten verwandelt haben. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt bei Temperaturen um 13 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 8, Mashhad 14, Isfahan 16, Shiraz 19 und Bandarabas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie ein zu unserem ersten Musikstück mit dem Titel Shurangiz, was so viel bedeutet wie lustvoll. Gesungen wird es von Shahram Nazeri.
زمینی خود که باشد با غبارش آل آل آل آل زمینی خود که باشد با غبارش زمین و چرخ و دریا را زمین و چرخ و دریا را بگردان بگردان بگردان بده می بده می گر ننوشم بر سرم نیز بر سرم نیز بده می بده می گر ننوشم بر سرم نیز بر سرم نیز وگر نیکو نگفتم ماجرا کن ماجرا کن
همی زاید زدف و کف یک آواز، اگر یک نیست از همشان جدا کن جدا جدا کن. خاموش از ذکر نیمی باش یکتا، خاموش از ذکر نیمی باش یکتا، که نیگوید که یکتا را دوتا کن، دوتا کن. بیا ساقی می ما را ما ما بگردان، بدان نیمین فضاها را
Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt.
Gesagt.
Wir berichteten davon, dass König Hila einen Albtraum hatte. Die Brahmanen, die am König Rache üben wollten, deuteten den Traum mit seinem herannahenden Sturz. Sie sagten, der König werde nur dann nicht stürzen, wenn er einige in seiner Umgebung tötet, darunter seinen einzigen Sohn und seine Gemahlin. Hila war sehr betrübt und wusste nicht, was zu tun war. Sein Großvezier wagte nicht, ihn nach dem Grund seiner Betrübnis zu fragen. Daher ging er zu Königin Iranducht. Die Königin wunderte sich, dass der Vezier sie aufsucht. Da sagte der Vezier, der König ist sehr betrübt. So betrübt habe ich ihn noch nie gesehen. Ist etwas passiert? Doch Iranducht wusste von nichts. Sie sagte, ich habe den König 2 Tage lang nicht gesehen. Der Vezier bat Iranducht, den König aufzusuchen. Auch die Königin hatte den König noch nie so betrübt erlebt. Sie fragte besorgt nach dem Grund. Hila sagte nur, bitte frag mich nicht, meine teure Gemahlin, frag nicht, sprich nicht, sonst werde ich wie ein Kind heulen. Was nützt es darüber, mit dir zu sprechen? Du wirst sehr traurig werden. Aber seine Gemahlin sagte, ich bin deine Frau, vertraue mir dein Geheimnis an. Vielleicht kann ich deinen Kummer beseitigen. Der König erzählte von dem Traum und dass die Brahmanen gesagt hatten, dass er seinen Sturz bedeutete. Dann fügte er zögernd hinzu, sie sagten, der einzige Weg, an der Macht zu bleiben, besteht darin, die zu töten, die mir am nächsten stehen. Dich, meinen Sohn, den Vezier. Bei diesen Worten brach er in Tränen aus. Die
Königin wusste nicht, was sie sagen sollte. Angst und zugleich Mitgefühl erfüllte sie. Dann aber fasste sie sich und sagte, »Ich kann dich nicht weinen sehen. Wenn unser Tod zu deinem Wohl und zu dem Wohl dieses Landes ist, dann müssen wir ihn erdulden. Aber ihr dürft nicht vergessen, dass die Brahmanen Hass gegen euch hegen und in Wahrheit euer Feind sind. Ich schlage vor, begnüge dich nicht mit dem, was sie sagen, sondern lass auch den großen Weisen deinen Traum deuten.« Der König sagte, »Du hast recht. Warum bin ich selber nicht auf den Gedanken gekommen? Gott sei Dank, dass meine Gemahlin so klug ist. Ja, dem großen Weisen kann ich vertrauen.« Dann bat er Erandocht, sie solle sein Pferd satteln lassen. Der König ritt zum großen Weisen. Der große Weise wunderte sich, dass der König persönlich zu ihm gekommen war. Er fragte, was denn geschehen sei. Da erzählte ihm der König von dem Traum. »Ich habe schreckliche Gesänge im Traum gehört.« Der König erzählte haargenau, was er alles geträumt hatte. Als er zu Ende war, sagte der große Weise, »Der König lebe lange. Dieser Traum ist doch kein Grund zur Besorgnis. Wenn ihn jemand schlecht gedeutet hat, so ist es eine reine Lüge.« Da freute sich König Hilar. Aber er bat den großen Weisen um Deutung des Traumes. Da sagte dieser, »Die beiden roten Monde sind Gesandte von einem anderen Land. Sie bringen viele große Rubine mit. Die beiden Vögel, die sich vor euch auf den Boden hocken, sind zwei Pferde, die der König von Balch euch schenkt, und die Schlange neben ihnen ist ein Säbel mit langer Klinge, auch ein Geschenk. Aber das Blut, in das euer ganzer Körper eingetaucht war, ist das Gewand, welches der Herrscher einer der Verwaltungsgebiete für euch geschickt hat. Es ist mit lauter Edelsteinen besetzt, die auch noch im Dunkeln funkeln. Das weiße Kamel ist der große weiße Elefant, den der König eines anderen Landes euch schickt, und das Feuer über eurem Kopf ist eine Krone aus Gold, die der König von Tschad euch geben wird. Der Vogel, der mit dem Schnabel auf euer Haupt pickt, hat keine schöne Deutung. Aber bald wird der König mehr darüber erfahren. Jedoch macht euch keine Sorgen, Majestät. Alles nimmt einen guten Ausgang.
»Und was ist mit diesen sieben Gesängen?« fragte der König. »Der Weise, sie bedeuten, dass die Gesandten euch siebenmal Geschenke bringen. Dies ist die Deutung eures Traumes. Seht, es gibt keinen Grund für Trauer und ihr braucht niemanden zu töten.« Der König konnte es nicht glauben, dass alles wieder in Ordnung war. Freudig und zufrieden kehrte er in den Palast zurück. 7 Tage nach dem Treffen mit dem großen Weisen trat genau das ein, was dieser vorausgesagt hatte. Aus anderen Ländern kamen Gesandte und Boten und überbrachten ihm 7-mal Geschenke. Der Schah empfing seine Gäste auf beste Weise. Er vergaß seinen Kummer und was die Brahmanen gesagt hatten. Der König war Gott dafür dankbar, dass alles anders gekommen war. Alle waren an seiner Seite. Seine Gemahlin und sein Sohn und der Wesir. Der König sagte zu ihnen, »Ich habe so viele Geschenke erhalten, ich möchte sie nicht in die Schatzkammern schicken, sondern unter euch aufteilen.« Diese Geschichte, die wir in Anlehnung an Kelile Vademne wiedergeben, werden wir beim nächsten Mal fortsetzen. Es folgt nun die Erklärung zu folgendem Sprichwort. As in zu tun, bei uns zu tun, farajast. Ein Unschuldiger wurde einer sündigen Tat beschuldigt. Der Richter der Stadt gebot, dass er an eine Säule anzubinden sei und man ihm die Peitschenstrafe erteilen soll. Einige Regierungsbeamte gingen den Mann holen und Herolde liefen durch die Stadt und verkündeten, der Sünder werde auf dem großen Stadtplatz seiner gerechten Strafe zugeführt. Alle Bürger versammelten sich. Der Polizeihauptmann trug laut das Urteil des Richters vor. Dann wurde der Angeklagte an die Säule angebunden und man begann, ihm Peitschenhiebe zu erteilen. Nach ein paar Hieben schrieb der Betroffene, »Bindet mich los, bindet mich los.« Da sagte der Polizeihauptmann, »Wenn wir dich hätten laufen lassen wollen, hätten wir dich doch nicht angebunden.« Da sagte der Mann, »Ihr sollt mich ja nicht laufen lassen. Bindet mich von dieser Säule los und an der anderen Säule dort wieder fest.« Der Polizeihauptmann, »Glaubst du denn, du wirst nicht mehr bestraft, wenn wir dich an die andere Säule festbinden?« Der Mann jammerte nur wieder, »Bindet mich an die andere Säule. Ich werde euch dann sagen, warum ihr das machen sollt.« Da ließ der Polizeihauptmann ihn an die andere Säule bringen und anbinden. Dann sagte er, »So, nun sag mir, was diese Säule von der anderen unterscheidet. Auch jetzt musst du deine Hiebe einstecken.« Der Mann antwortete, »Es kann sein, dass diese Säule so ähnlich ist wie die andere, aber ich habe mir gesagt, wenn ich von der Säule dort an diese Säule angebunden werde, wird vielleicht zwischendurch etwas geschehen und ich werde gerettet werden. Ich habe mir gedacht, als ihn zu tun, bei uns zu tun, Farajast. Zwischen diesen Säulen liegt eine Öffnung. Vielleicht ergibt sich dann auch eine Lösung für mich.« In dem Moment kam ein Bote herbeigeeilt und teilte mit, dass dieser Mann unschuldig ist und man den wahren Sünder festgenommen habe. Seitdem macht man jemandem, der in einer scheinbar hoffnungslosen Situation steckt, Mut, indem man sagt, »Asin zu tun, bei uns zu tun, Farajast. Zwischen dieser einen und der anderen Säule liegt eine Öffnung. Es könnte also einen Ausweg geben.«
Hören Sie unser zweites Musikstück mit dem Titel Janeman, was so viel bedeutet wie Leib und Seele. Vorgetragen wird es von Nader Esmailzadeh.
جان می خرم روزا هر جان بگذرم دیده چو دریا کردم تا بگذرم تا بگذرم می سوزد از تب کنم شد شد پیراهنم می سوزد از تب کنم شد شد پیراهنم می ترسم از سوزدن آتش به عالم زنم آتش به عالم زنم عشق تو بر جان می خرم بگذار از جان بگذرم دیده چو دریا کردم تا بگذرم چشم مرا تا به انتظار سرامد که خون دل غلیان کرد و از دو دیده برامد در انتظار تو عمری به سر شده شب و روزم چنان گذشت که هر یک هزار در نظر آمد عشق تو بر جان میخرم بگذار از جان بگذرم دیده چو دریا کردم تا بگذرد آبسرم یارب چه سازم باده آزان دل دادم اما کار دلم شد مشکل عشق تو بر جان میخرم بگذار از جان بگذرم دیده چو دریا کردم تا بگذرد آبسرم عشق تو بر جان میخرم بگذار از جان بگذرم
Es folgt nun ein Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Imam Hassan. Friede sei mit ihm. Wir wünschen weiterhin gute Unterhaltung.
Am 15. des Monats Ramadan, im dritten Jahr nach der Hidscha des Propheten von Mekka nach Medina, kommt im Hause Alis und Fatemes das erste Enkelkind des Mohammeds zur Welt. Auf Anweisung Gottes gibt ihm der Prophet den Namen Hassan. Bis zu seinem 7. Lebensjahr hat Hassan noch den Propheten erlebt. Wir gratulieren zum Jahrestag dieser gesegneten Geburt. In den Überlieferungen steht geschrieben, dass Hassan dem Propheten Gottes sehr ähnelte. Hassan liebte den Propheten sehr. Jeden Tag ging er in die Moschee, wo der Prophet zu den Gläubigen sprach. Er war noch ein Kind, aber verstand, was der Prophet sagte. Zu Hause erzählte er alles seiner Mutter Fatemeh. Imam Hassan hat schon als Kind eine ausgesprochen schöne Ausdrucksweise gehabt. Amid ibn Ishaq berichtet über ihn: Wenn Hassan ibn Ali sprach, hätte ich ihm immer wieder zuhören können. Was er sagte, bereitete mir große Freude. Niemals habe ich ihn ein scharfes Wort sagen hören. Imam Hassan war schon als Kind mit vielen religiösen Kenntnissen vertraut worden. Wegen seinem großen Wissen haben der Prophet und Ali es manchmal ihm überlassen, einige religionsrechtliche und religiöse Fragen der Bevölkerung zu beantworten. Hassan strahlte Größe aus und wer ihn sah, fühlte sich von ihm angezogen. Jalaluddin Suyuti schreibt in seinem Geschichtswerk: Hassan ibn Ali wies moralische Vorzüge und viele höhere menschliche Eigenschaften auf. Er besaß Großmut, Geduld, Würde und Freigebigkeit und das Volk liebte ihn sehr. Imam Hassan tat alles für die Notleidenden und Bedürftigen. Die Überlieferer haben seine Freigebigkeit als einmalig bezeichnet und geschrieben: Imam Hassan hat im Leben zweimal seinen gesamten Besitz auf dem Wege Gottes verschenkt. Mehrmals hat er die Hälfte seines Besitzes den Armen gegeben. Ein Bedürftiger war zu Imam gekommen, aber er schämte sich, um etwas zu bitten. Da sagte ihm der Imam: Schreib auf, was du möchtest. Dies tat der Mann, und als der Imam seinen Brief gelesen hatte, gab er ihm das Doppelte von dem Erbetenen. Da sagte einer von denen, der dies gesehen hatte, zum Imam: O Sohn des Propheten Gottes, dieser Brief war voller Segen für ihn. Da antwortete ihm der Imam: Für mich war der Segen größer, denn durch ihn kann ich zu den Rechtschaffenen zustehen. Gottes Freunde sind bescheidene Menschen. Sie bringen den anderen Achtung entgegen. Imam Hassan besaß diese große Eigenschaft. Einmal kam er an einigen Bedürftigen vorbei, die ihr Esstuch ausgebreitet hatten und sich ein paar Brocken Brot teilten. Als sie Imam Hassan sahen, luden sie ihn ein: Sohn des Propheten, komm, iss auch mit uns. Imam Hassan nahm freudig die Einladung an, stieg vom Pferd ab und setzte sich zu ihnen. Dabei sagte er: Gott mag die Stolzen nicht. Dann begann er von dem Brot zu essen. Nachdem er einige Bissen zu sich genommen hatte, lud er die anderen zu sich nach Hause ein. Dort tischte er ihnen gute Speisen auf und schenkte ihnen neue Bekleidung.
Das Gottdienen ist Ausdruck der Demut gegenüber dem Herrn und des Angewiesenseins auf ihn. Wenn der Diener Gottes sich vor seinem Herrn verbeugt und niederkniet, bezeugt er, wie sehr er ihn braucht. Ein inständiges und aufrichtiges Gottdienen, wie die Verrichtung des Ritualgebetes und die Befolgung des Fastengebotes und der Hadschreise, ist ein Zeichen für die Wahrhaftigkeit des Dienenden. Über Imam Hassan wird überliefert, dass er viele Male zu Fuß nach Mekka gewandert ist. Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, berichtet: Imam Hassan war der größte Gottesdiener seiner Zeit. Wenn er an den Tod dachte, kamen ihm die Tränen, und wenn er das Gebet begann, zitterte er. Sein Handeln und Verhalten erinnerte jeden, der er sah, an Gott. Sagte Imam Hassan, Friede sei mit ihm, ihr Diener Gottes, hütet euch vor Ungehorsam Gott gegenüber und vor schlechten Tun. Strebt nach guten Werken, bevor euch Härten ereilen und euch der Tod mit seinen Armen umschließt. Wisset, die Segensgaben der Welt sind vergänglich und niemand ist vor Gefahren sicher. Ihr Diener Gottes, lasst euch beraten und zieht aus der Geschichte der Vorfahren eine Lehre. Gebt Acht, dass die Segensgaben euch nicht beschäftigen und euch von eurem Jenseits abhalten. Der Prophet des Islams hat über Imam Hassan, Friede sei mit ihm, gesagt: Wisset, er ist ein Geschenk Gottes an mich. Er wird euch Wissen über mich vermitteln und die Menschen mit der Wirkung meines Wissens vertraut machen. Er wird meine Lebensart wieder beleben, denn sein Verhalten ist wie mein Verhalten. Gott lässt ihm Hohl zuteil werden. Gott segne jeden, der ihn kennt und um mich zu ehren, ihm Gutes tut. Imam Hassan hat, wie die Geschichte bezeugt, so gelebt, wie der Prophet es beschrieben hat. Angesichts der verschiedenen Fälle von Zwietracht unter der islamischen Gemeinde hat er für das Wohl des Islams den Friedensvertrag mit Muawiyah akzeptiert. Er hat wegen hoher Ziele und zur Verhinderung des Krieges und Blutvergießens auf sein Kalifat verzichtet. Er wollte die islamische Gemeinde vor den drohenden Gefahren retten und plante für ihre Zukunft. Die Intrigen gegen den Islam waren so groß gewesen, dass viele die Grenzen von Recht und Unrecht nicht mehr erkennen konnten. So manch einem Gelehrten erging es dabei nicht anders als der Allgemeinheit. Gegenüber den vielen Angriffen auf den wahren Islam und die vielen Verfälschungen begann Imam Hassan, über den Islam Prophet Mohammeds aufzuklären. Dies blieb, nachdem er in den Frieden eingewilligt hatte, sein größtes Anliegen, und er verfolgte dieses Ziel bis an sein Lebensende. Imam Hassan bildete viele Schüler im Bereich der Wissenschaft und der Religion zu großen Gelehrten aus. In dieser Zeit voller Gefahren konnte Imam Hassan die letzte göttliche Lehre, den Islam, vor den Verfälschungen und Verschwörungen schützen. Wir gratulieren abschließend erneut zum Jahrestag seiner Geburt und bringen noch drei wertvolle Worte von ihm. Härten und Probleme sind der Schlüssel zu Gottes Lohn. Ihr sollt nachdenken, denn das Nachdenken erweckt das Herz zum Leben und ist Schlüssel zum göttlichen Segen. Ein gutes und würdiges Verhalten zu den anderen ist ein Zeichen der Vernunft.
We'll be right back.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschrift in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Burası Tahran, İranistan.